ARD Sounds.
BR24. Das Aktuelle am Abend.
Im BR24-Studio Tillmann Seiler. Schönen guten Abend. Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Terroranschlag gestern Abend in Berlin auf den Christopher Street Day mit einem Todesopfer. Wir bringen Sie gleich umfassend auf den aktuellen Stand. Dann schauen wir auf die Waldbrandlage in Spanien und Frankreich. Tendenz, die Brände breiten sich weiter aus. Und wir hören Michel Friedmann zu, der in Bayreuth zum Thema Richard Wagner und Antisemitismus gesprochen hat und damit im Jetzt und Hier etwas bewegen will. Gestern Abend gegen 22 Uhr im Berliner Zentrum feiern Hunderttausende den Christopher Street Day, als beim Tiergartenpark ein weißer Van in eine Menschenmenge gelenkt wird. Eine Frau stirbt, 29 Menschen werden teils schwer verletzt. Schnell steht ein Terrorverdacht im Raum und die Polizei veröffentlicht ein Foto eines Tatverdächtigen namens Abdul B. Der 21-Jährige ist flüchtig. Und bei einer Pressekonferenz am Tatort macht heute Nachmittag Bundesinnenminister Alexander Dobrindt deutlich, wie die Tat eingestuft wird.
Alles, was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben. Wir wissen, dass der Verdächtige Abdul Balut flüchtig ist. Das ist auch deswegen ein wichtiger Hinweis, weil dies bedeutet, dass wir es zurzeit auch mit sehr hohem Einsatz aller Polizeikräfte zu tun haben, sowohl der Berliner Polizei als auch der Bundespolizei, nicht nur in der Stadt Berlin, sondern an den Bahnhöfen, an den Flughäfen, an den Grenzen.
Bundesinnenminister Dobrindt. Inzwischen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen. Und zugeschaltet ist unser ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ist ja sehr beunruhigend, dass der Tatverdächtige immer noch flüchtig ist. Was weiß man denn über die Zeit zwischen der Tat und seinem Untertauchen?
Ehrlicherweise würde ich mit der Skepsis noch ein bisschen weiter vorne anfangen, denn für mich steht nicht felsenfest fest, dass der gesuchte Abdul B. tatsächlich auch der Fahrer des Fahrzeugs ist. Es ist sehr naheliegend, dass das so ist, aber mein Stand ist, dass es noch keine kriminaltechnische Sicherheit dazu gibt und dass es auch keine Zeugenaussagen gibt, die das jetzt hundertprozentig sicher erscheinen lassen. Fest steht, dass das Fahrzeug, mit dem der Anschlag verübt worden ist, von einer Frau stammt, die Abdul B. das Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben soll. Und darüber, über diesen Kontakt der Halterin des Fahrzeuges, ist man auf seinen Namen und seine dramatische Vorgeschichte gestoßen. Und deswegen ist diese ganze Kette hin zu ihm und dem dringenden Tatverdacht entstanden. Und ich halte es für überhaupt nicht ausgeschlossen, dass er am Steuer des Fahrzeugs gesessen hat. Aber wenn wir uns das Ganze streng objektiv betrachten, muss man sagen, ob er wirklich der Fahrer war, steht noch nicht fest. Dass er etwas mit der Sache zu tun hat, das ist sehr, sehr wahrscheinlich.
Und es ist durchaus möglich, dass es eben Mitwisser und möglicherweise auch Mittäter gibt.
Ja, darunter auch ein Mann, der gestern Abend festgenommen worden ist, unmittelbar am Anschlagsort. Es gibt in sozialen Medien Aufnahmen über die Festnahme eines mit heller Kleidung und schwarzen Haaren versehenen Mannes, der auf dem Boden liegt und von der Polizei festgenommen wird. Aus Sicherheitskreisen wird diese Festnahme auch bestätigt, aber es bleibt sehr rätselhaft, was dieser Mann damit zu tun hat. Es könnte sich um den Beifahrer handeln. Jedenfalls ist er einer derjenigen Personen, auf die sich die Ermittlungen im Augenblick konzentrieren.
Im Hauptfokus aber dieser angesprochene Abdul B. Was weiß man denn über diesen Mann mit islamistischer und krimineller Vorgeschichte?
Er hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Er ist 2005 in Deutschland geboren worden als Sohn einer ebenfalls Deutschen, die 3 Jahre zuvor, nämlich 2002, eingebürgert worden ist, die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten hat. Eigentlich kommt die Familie aus dem Libanon. Und in den Jahren seit 2005 gibt es, als der Beschuldigte Abdul B. dann älter geworden ist, als er Jugendlicher war, immer wieder Hinweise darauf, erstens, dass er sich radikal islamistisch betätigt hat und zweitens, dass er Straftaten begangen hat. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat heute Nachmittag auf einer Pressekonferenz von einer ganzen Reihe von Straftaten gesprochen, die der junge Abdul B. begangen haben soll. Besonders interessant ist aber eben eine, nämlich der Versuch, vergangenen Jahr in Richtung der Terrororganisation des sogenannten Islamischen Staates auszureisen. Da ist er bis in den Libanon gekommen. Dort haben ihn die libanesischen Sicherheitsbehörden festgehalten und zurück nach Deutschland geschickt. Und daraus hat sich eben das Strafverfahren in Deutschland dann ergeben. Und das ist auch so im Grunde der Kontext, unter dem deutsche Sicherheitsbehörden dann endgültig verstanden haben, dieser Mann ist gefährlich. Ändert leider nichts daran, dass er im Augenblick der Tatverdächtige für die schreckliche Tat von gestern Abend ist, also dass diese Erkenntnis offensichtlich nicht ausreichend genug etwas bewirkt hat.
Also ein sehr gefährlicher Mann, stellt sich natürlich sofort die Frage, wie konnte es dann passieren, dass man ihn aus den Augen verliert und dass so jemand dann ungehindert den CSD überfallen kann?
Ja, das ist grundsätzlich die Frage bei islamistischen Gefährdern. Wir wissen, dass es mehrere hundert gewaltbereite islamistische Gefährder in Deutschland gibt. Und es ist die große Herausforderung für die deutschen Sicherheitsbehörden, die so zu priorisieren, also quasi zu erkennen, wer von diesen mehreren hundert Personen diejenigen sind, die am allergefährlichsten sind und um die man sich dann ganz besonders intensiv kümmern muss. Ich will dieser Debatte nicht vorgreifen. Das wird ganz sicher die nächsten Tage und Wochen bestimmen. Eben diese Frage, hat man ihn richtig bewertet? Hätte man noch mehr an seiner Gefährlichkeit erkennen können? Hätten die Sicherheitsbehörden bemerken können, dass er da etwas plant? Das sind drängende Fragen, die aber, glaube ich, heute am Nachmittag noch nicht abschließend beantwortet werden können.
Der Anschlag auf den Christopher Street Day gestern spät abends. Infos und Hintergründe von unserem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt. Der CSD-Event wurde gestern Abend nach der Tat natürlich sofort abgebrochen. In der queeren Szene und weit darüber hinaus herrscht Entsetzen. Und Kanzler Friedrich Merz wendet sich direkt an die queere Community.
Und ich möchte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Christopher Street Days hier in Berlin, aber auch in ganz Deutschland zurufen. Lassen wir uns nicht einschüchtern. Diese Taten haben nur einen Zweck. Sie wollen unsere Gesellschaft spalten. Sie wollen uns das Wichtigste nehmen, was wir haben, nämlich unsere Offenheit und unsere Freiheit.
Kanzler Friedrich Merz. Und heute Nachmittag haben sich am Brandenburger Tor tausende Menschen zu einer Gedenkveranstaltung zusammengefunden. Unser Reporter Tom Garus von dort mit seinen Eindrücken.
Ansonsten, ja, bekommen wir hier im Herzen Berlins am Pariser Platz ein Schlaglicht mit von dem, was wahrscheinlich in vielen Teilen der Stadt vorherrscht. Ein Schock, ein wirklich tiefsitzender Schock, eine große Verunsicherung. Man muss verstehen, der CSD in Berlin, der war immer eine ganz besondere Institution. Ein Ort, der sicher war, wo Hunderttausende das queere Leben auf die Straße gebracht haben. Wo wir jedes Jahr auch berichtet haben, wie sehr sich die Sicherheitsbehörden dafür einsetzen, das sicher zu machen. Und man auch immer das Gefühl hatte, hier wird wirklich groß aufgefahren. Und dennoch konnte dieser kaum zu fassende Anschlag sich hier gestern am späten Abend ereignen. Ja, und in dieser Schockstarre steckt quasi die gesamte Stadt, aber vor allem natürlich die queere Community, auf die natürlich dieser Anschlag womöglich auch gezielt war. Also so sehen Sie das hier auch an dieser Kundgebung auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor.
Anschlag auf den Christopher Street Day gestern Abend. Bestürzung heute und Fahndung nach dem flüchtigen Täter. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. In Frankreich und in Spanien wüten weiter verheerende Waldbrände. Besonders zerstörerisch sind die Feuer in Frankreich. Ein Brand bewegt sich derzeit auf die Großstadt Bordeaux zu. Mehr als 200.000 Menschen wurden bislang in Sicherheit gebracht, unter ihnen viele Urlauber. Etwas besser sieht es bei einem anderen Feuer aus, Caroline Düller.
Fangen wir mal mit den vorsichtig optimistischen Nachrichten an. Das Feuer bei Biscarrosse, etwa 60 Kilometer südwestlich von Bordeaux, das breitet sich im Moment kaum noch weiter aus. Mehrere tausend Menschen konnten dort gestern Abend wieder in ihre Häuser zurückkehren. Nach offiziellen Infos sind die Flammen aber immer noch nicht unter Kontrolle. Der Brand im Norden der Bucht von Arcachon dagegen, der wütet regelrecht weiter. Mehr als 200.000 Menschen mussten seit Mittwoch in Sicherheit gebracht werden. Die Präfektin des Departements Gironde hat am Nachmittag noch mal ein Update zur Lage gegeben und klargemacht, solange das Feuer nicht unter Kontrolle ist, müssen diese Menschen auch in den Notunterkünften bei Familie oder Freunden bleiben. Und sie hat auch Touristen eindringlich gebeten, nicht in die Region zu kommen. Und auch wenn der Fokus natürlich verständlicherweise auf diesen Bränden liegt, die Einsatzkräfte, die kämpfen auch weiter gegen das Feuer im Mittelmeerdepartement Var, mit der Schwierigkeit dort, dass der Mistralwind die Flammen wieder angefacht hat.
Caroline Düller über die Waldbrandlage in Frankreich. Die Brände in Spanien haben mittlerweile ein Todesopfer gefordert. Besonders groß sind die Feuer in der Umgebung von Madrid sowie in den benachbarten Provinzen Ávila und Toledo. Hinzu kommt ein weiteres Feuer in der Region Valencia. Unsere Korrespondentin Anna Mund.
König Philippe VI. Besuchte gemeinsam mit Königin Letizia eine Sporthalle, die zu einer Notunterkunft für rund 200 Menschen umfunktioniert wurde. Dort sprach er den Betroffenen seine Unterstützung aus und dankte den Einsatzkräften. Gleichzeitig rief der König dazu auf, in Zeiten ohne Brände über die Zukunft nachzudenken und zu prüfen, was man besser machen kann. Derweil bereitet den Einsatzkräften ein neues Feuer Sorgen. Im Val d'Uixó in der Region Valencia bekämpfen Löschmannschaften Flammen auf einer Front von 40 Kilometern. Die Bürgermeisterin des Ortes Laval, Tania Baños, erklärte, das Feuer sei völlig außer Kontrolle. 16.000 Menschen seien evakuiert worden. Wer nicht evakuiert wurde, solle seine Wohnung nicht verlassen. Landesweit wurden wegen der Brände mehr als 100.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Unterdessen gibt es ermutigende Nachrichten zu den drei Waldbränden nahe der spanischen Hauptstadt. Dort konnten Einsatzkräfte in der Nacht dank niedrigerer Temperaturen, höherer Luftfeuchtigkeit und schwächerer Winde bedeutende Fortschritte erzielen. Dennoch stünden den Einsatzkräften schwierige Stunden bevor, so Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez bei einem Besuch in der von den Bränden betroffenen Region Ávila. Durch Wind könnten die Flammen wieder angefacht werden. Sánchez forderte erneut einen Pakt gegen den Klimanotstand, der zwischen der Zentralregierung in Madrid und den Regionalregierungen abgestimmt werden müsse.
Auch auf der anderen Seite des Mittelmeeres brennt es in Algerien, nämlich dort starben bislang 6 Menschen. Sie hören BR24. Am Anfang gab's einen Eklat, am Ende dann stehende Ovationen für den Redner. Aber mal der Reihe nach. Im Juni wurde eine geplante Veranstaltung mit Michel Friedmann in Bayreuth abgesagt. Das provozierte einen öffentlichen Aufschrei. Dann entschuldigte sich Festspielchefin Katharina Wagner. Und so kam es heute dann doch noch zu Michel Friedmanns Auftritt. Es ging um den Antisemitismus Richard Wagners und dessen Aufarbeitung. Aus Bayreuth berichtet Bernhard Neuhoff.
Michel Friedmann hat eine fulminante Rede gehalten. Teils sehr persönlich, vor allem aber hochpolitisch und brandaktuell. Zuerst dankt er Katharina Wagner. Die Irritation über Einladung, Ausladung und Wiedereinladung hat sich für ihn komplett erledigt. Friedmanns Gedankenweg startet mit Wagners Antisemitismus und der Nazi-Begeisterung der Bayreuther Festspielleitung schon in den 20er Jahren. Seit der Nachkriegszeit bis vor wenigen Jahren wurde das unter den Teppich gekehrt. Das ändere sich jetzt. Wagners Genialität stehe dabei außer Zweifel.
Und indem man dann weiß, wer und wessen Geistes Kind kann trotzdem ein genialer Komponist werden. Und natürlich kann man die Festspiele besuchen, auch ohne schlechtes Gewissen, aber nur mit Wissen.
Aus dem Wissen könne man lernen, wenn man sich gegenseitig zuhöre.
Wie war es bei euch? Sprich mit mir. Ich erzähle dir, wie es bei mir war, aber ich brauche auch deine Erzählung.
Friedmanns Eltern wurden vor der Ermordung im Holocaust durch Oskar Schindler gerettet.
Nicht nur dafür bin ich ihm dankbar. Ich bin auch dankbar, dass, weil er als Deutscher meine Eltern gerettet hat, ich nie mehr von den Deutschen sprechen kann. Und ich kann jedem nur raten, die Deutschen, die Juden, die, reflektiert aus dem Wortschatz herauszunehmen und zu begreifen, die gibt es nicht. Es gibt jeden einzelnen Menschen.
Über seine ganz persönliche Familiengeschichte kommt Friedmann so in die Gegenwart. Immer wieder, erzählt er, werde von jüdischen Deutschen verlangt, sich von der Politik der Regierung Netanyahu zu distanzieren. Warum eigentlich, fragt er. Er sei Deutscher. Dabei teile er durchaus die Kritik an der israelischen Regierung. Leidenschaftlich legt sich Friedmann dann mit der AfD an. Judenhass sei allen anderen Formen von Menschenhass ähnlich. Egal, ob es gegen Juden, Schwulen, Muslimen oder Frauen gehe, immer würden Menschen Rechte abgesprochen, weil sie auf eine Gruppenzugehörigkeit reduziert werden.
Und Vielfalt ist mittlerweile auch wieder ein Begriff, der sehr angegriffen wird. Diese Gemeinschaft in Vielfalt ist die einzige Zukunft. Ich habe noch nie Angst vor der Vielfalt des Menschen gehabt. Wenn ich vor etwas Angst habe, dann vor seiner Einfalt.
die schlechteste Demokratie sei besser als die beste Diktatur. Und für diese Demokratie müsse jetzt dringend gekämpft werden, so Friedmann in seiner mit stehenden Ovationen gefeierten Rede im Bayreuther Festspielhaus.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und ich mache einmal die Woche auch einen Podcast. Amerika, wir müssen reden, heißt er. Zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jeffa Bourguignon. Und darin sprechen wir über all das, was da in den USA gerade passiert. Wie sich die Präsidentschaft von Donald Trump auswirkt. Im Land selbst, aber natürlich auch auf uns in Europa. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann abonniert uns doch gerne. Amerika, wir müssen reden, findet ihr zum Beispiel in der neuen ARD Sounds App.